Wir haben heute einen Text, wo ich in der letzten Zeit des Öfteren gehört habe, dass er doch sehr schwierig ist. Das ist der Text, der vorhin in der Lesung gelesen worden ist. Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Und mir sagte vor kurzem noch jemand, ich verstehe den Text nicht so richtig. Und letzte Woche, als ich diesen Text in Lea gepredigt habe, in der reformierten Kirche, da kamen mir so ähnliche Worte entgegen. Und ich versuche, ja, diesen Text noch einmal ja, ein bisschen euch näher zu bringen, dass man am Ende vielleicht sogar zu Hause oder vielleicht im Bibelkreis, im Hauskreis, vielleicht mal darüber reden sollte. Könnte eine Bereicherung sein. Ich lese den Text noch einmal aus Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber er antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn, der antwortete, ja, Herr, aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg, den Gottes Gerechtigkeit fordert. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Doch die Zolleinnehmer und Huren haben ihm geglaubt. Nicht einmal, als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert. Selbst dann habt ihr Johannes nicht geglaubt. Jesus stellt in mehreren Kapiteln des Matthäus-Evangeliums den Priestern kein gutes Zeugnis aus. Jesus macht es sogar öffentlich. Er bezichtigt ein hohes geistliches Fehlverhalten derer, die es eigentlich wissen sollten. Das Gleichnis von den zwei Söhnen gehört auch dazu. Ich muss gestehen, dass dieses Gleichnis mir nicht so bekannt war. Auch ich habe neu dazugelernt. Zumindest gehört sie nicht zu den bekanntesten. Im Internet ist zu diesem Gleichnis verhältnismäßig wenig zu finden. Und mal ehrlich, wer hört schon gerne eine Predigt oder eine Andacht über das eigene Fehlverhalten? Betrachten wir aber zuerst den Inhalt dieser Beispielgeschichte, die Jesus hier erzählt. Tasten wir uns vorsichtig heran. Folgende Frage ist mir in der Vorbereitung dabei gekommen. Warum wählt Jesus überhaupt Beispiele aus dem Weinberganbau? Darauf fand ich schnell eine Antwort. Denn die Israeliten, also die jüdische Gemeinschaft, kennt sich mit dem Weinanbau sehr gut aus. Israel und Weinberge haben eine lange Tradition. Schon Noah, der Ackermann, legte den ersten Weinberg an, also jener, der die Arche gebaut hat. Es war ja auch ihr Handwerk und ihr tägliches Brot. Und außerdem bezeichnet Gott selbst sein auserwähltes Volk Israel als seinen Weinberg. Nachzulesen in Jesaja 5, Vers 7. Wenn Jesus den Menschen das Himmelreich Gottes erklärte, dann benutzte Jesus Vergleichsbilder von dem, womit sich die Menschen auskennen oder sich mit dem identifizieren können. Weinbergbesitzer, Weinbergmitarbeiter, Schafhirte und Fischer waren damals gängige Berufe. Jesus verwendet diese Berufsumgebungen gerne in seinen Gleichnissen. Wenn Jesus heute hier vorne stehen würde, dann hätte Jesus garantiert andere Beispiele gebraucht, um das Himmelreich Gottes zu erklären. Vielleicht an der Nordseeküste haben viele mit dem Watt zu tun, aber auch sicherlich mit dem Fischen. Oder andere Bereiche. Jesus war es bedacht, den Menschen, die das Reich Gottes auch wirklich für schwer empfinden, das erstmal näher zu bringen mit Beispielgeschichten. In unserem heutigen Gleichnis hören wir von einem Mann, der dringend tatkräftige Helfer in seinem Weinberg sucht. Er fragt seine eigenen zwei Söhne. Es klingt so, als wenn der Vater seine Söhne dazu verbindlich auffordert, im Weinberg mitzuhelfen. Kinder, die in einem elterlichen Betrieb aufgewachsen sind, kennen dies aus eigener Erfahrung. Aber wer genau hinschaut, stellt fest, dass seine Söhne am Schluss frei entscheiden können. Der Vater fragt den ersten Sohn, dieser antwortet prompt: Ich helfe dir nicht. Eine klare Antwort an den Vater. So wusste der Vater, wie er dran ist. Umso mehr ist die Freude des Vaters über die Antwort des zweiten Sohnes, der seine Mitarbeit fest zusagt. Und nun passiert das, womit keiner rechnet. Vielleicht etwas verwirrend, denn am Ende handeln beide Söhne anders als erwartet. Der erste Sohn, der von seinem Vater gefragt wurde, bereut seine Absage. Er ändert seine Entscheidung und hilft seinem Vater letztendlich doch im Weinberg. Der zweite Sohn dagegen, der seine Mitarbeit fest zugesagt hat, hält sein Versprechen nicht. Die Antworten und Reaktionen der zwei Söhne können gar nicht unterschiedlicher sein. Und genau darin liegt der tiefere Sinn in diesem Gleichnis. Die hohen Priester fanden sehr schnell eine Antwort auf die Frage, die Jesus ihnen stellt. Wer von den beiden Söhnen hat das getan, was der Vater wollte? Natürlich der Erste. Sie haben richtig geantwortet. Also der, der es nicht wollte und dann doch mitgeholfen hat. Irgendwie erinnern mich die unterschiedlichen Reaktionen der Söhne an meine Kindheit. Wie oft bin ich von meinen Eltern und Großeltern gefragt worden, wir sind es nur Beispiele, kannst du mal den Rasen mähen? Kannst du im Garten das Unkraut jäten? Kannst du bitte beim Bäcker Kuchen kaufen? Hilfst du uns bitte endlich mal beim Abwaschen? Ebenfalls wurden auch meine drei Schwestern gefragt. Aber hätten wir damals als Kinder die Wahl gehabt, auch Nein zu sagen? Ich denke, unsere Eltern wären darüber sehr traurig gewesen, wenn wir der Aufforderung unserer Eltern nicht nachgekommen wären. Vielleicht wären unsere Weihnachtsgeschenke etwas kleiner ausgefallen, wer weiß. Sie wären aber sicherlich sehr enttäuscht darüber gewesen, wenn wir zugesagt hätten und am Ende doch nicht mitgeholfen hätten. Dann wären wir nicht besser wie der zweite Sohn in diesem Gleichnis. Wie bereits anfangs erwähnt, wird in Matthäus Text schnell deutlich, an welche Personengruppe Jesus sein Gleichnis richtet. Zum Verständnis: Jesus richtet sie nicht an Bettler, die am Wegesrand sitzen, auch nicht an Menschen, die Ehebruch begangen haben und auch nicht an Zolleinnehmer, die wieder einmal Menschen betrogen haben. Nein, Jesus wendet sich an die hohen Priester, an die, die sich für unfehlbar hielten. Jesus vergleicht sie mit dem Verhalten des zweiten Sohnes. Wir erinnern uns. Der zweite Sohn, der seine Mitarbeit fest zugesagt hatte, hilft seinem Vater am Ende nicht. Für Jesus steht fest, dass sie, also die Pharisäer, also die hohen Priester und die sonst noch in der Leitung in der jüdischen Gemeinde verantwortlich waren, die Ja-Sager sind und am Ende ihr Versprechen bei Gott nicht eingehalten haben. Eigentlich hätten die hohen Priester sich um die Belange des Volkes kümmern müssen. Stattdessen sitzen sie lieber auf ihrem hohen Ross des Glaubens und verurteilen lieber Menschen. Sie bilden sich ein, dass nur sie vor Gott bestehen können. Der Umkehrschluss bedeutete für sie, dass zum Beispiel Ehebrecherinnen, Betrüger und Verbrecher von der Liebe Gottes für immer ausgeschlossen sind. Aber Jesus widerspricht ihnen energisch und sagt, gerade diese Menschen, die ihr verachtet, kommen eher in das Reich Gottes als sie. Ja, Jesus weist die hohen Priester darauf hin, dass sie ihren Auftrag im Weinberg Gottes nicht nachgegangen sind, obwohl sie sich in den Dienst Gottes gestellt haben. Und das ist der Knackspunkt hier. betrachten wir einen zweiten Punkt, mit dem Jesus sie anklagt. Ihr merkt schon, das ist ein schwerer Text. Unser heutiger Text spricht davon oder auch davon, dass die hohen Priester die Worte von Johannes dem Täufer ignoriert haben. Und Johannes hatte ja immer davon geredet, dass immer von Jesus geredet und hat darauf hingewiesen, an den Sohn Gottes, in dem alleine die Rettung liegt. Johannes lehrte allen den rechten Weg der Buße. Und Johannes verbindet Buße mit dem Eingestehen, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Buße ist die Einsicht, dass Jesus Christus am Kreuz die Schuld aller Menschen auf sich nahm, damit wir leben können. Die Pharisäer haben dieses Angebot für sich nicht in Anspruch genommen. In Jesu Augen haben sie sich von Gott abgewandt. Und das war für sie wie ein Schlag ins Gesicht. Bedenken wir, die Männer des Glaubens haben sich strikt an die 10 Gebote gehalten. Und damit auch gar nichts schief läuft, haben sie noch etliche Gebote obendrauf gelegt. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Sie fühlten sich als die Gerechten vor Gott. Machen wir hier einen Schnitt. Kommen wir zu uns. Wie gehen wir heute mit solch einem Gleichnis um, das Jesus hier erzählt? Was bedeutet das Gleichnis für uns heute, für diejenigen, die zum Beispiel in der Verantwortung im Gemeindedienst tätig sind? Und was bedeutet das für mich persönlich, der sich Christ nennt? Irgendwie legt sich bei mir bei dieser Frage in meinem Gehirn automatisch ein Schalter um. Ich, Edgar, kann damit doch gar nicht gemeint sein, oder? Und dann kommen mir plötzlich andere Gedanken. Ich schließe meine Augen und sinne darüber nach. Was wäre, wenn Jesus mich jetzt Folgendes fragen würde? Edgar, wie reagierst du auf konstruktive Kritik? Edgar, hast du in schwierigen Zeiten immer zuerst an mich gedacht? Edgar, hast du mir immer vertraut? Edgar, planst du mich in deinen Vorhaben immer zuerst mit ein? Edgar, traust du dem Heiligen Geist, den ich dir geschenkt habe, alles zu? Edgar, wann hast du einem Menschen von mir erzählt? Ich öffne vor Schreck meine Augen und muss feststellen, dass ich in vielen Punkten oft versagt habe. Mein Ja zu Gott war zwar ehrlich, aber gehandelt habe ich oft anders. In Bezug zu meinen Mitmenschen, was habe ich nicht schon alles versprochen und was habe ich davon eingelöst? Meine Ja-Worte für Gott und seinen Sohn Jesus Christus sind sehr oft, vielleicht sogar unbewusst, in ein Nein umgewandelt worden. Ich persönlich habe mich bereits in jungen Jahren für den Weg mit Jesus entschieden. Ich bin durch die Methodistenkirche als Kleinkind getauft worden. Mit 12 Jahren habe ich für 2 Jahre am kirchlichen Unterricht teilgenommen. Mit 14 Jahren wurde ich eingesegnet. Ich war mal gerade 16, da habe ich mich als Gemeindeglied in die EMK aufnehmen lassen. Und bei der Aufnahme wurden mir vom damaligen Pastor verschiedene Fragen gestellt. Unter anderem, ich habe das jetzt so mit meinen Worten beschrieben, ob ich bewusst mein Leben mit Jesus gehen werde, Fragezeichen, ob ich meine Gaben, die Gott mir geschenkt hat, in der örtlichen Gemeinde einsetzen möchte, Fragezeichen, ob ich bereit bin, meine Kirche mit meinen möglichen Mitteln finanziell zu unterstützen, Fragezeichen, und noch einige Fragen mehr. Ich habe damals als 16-Jähriger diese Fragen alle mit Ja beantwortet. Aber im Nachhinein muss ich jetzt feststellen, es gab doch Zeiten, wo mein Nein vielleicht in ein Nein umgewandelt worden ist, wo ich vielleicht diese Konsequenz, die ich einmal bestätigt habe, mit 16 etwas sturen lassen habe. Ja, der Text ist nicht einfach. Vielleicht fragt Jesus in diesem Moment ja auch ganz neu, jeden Einzelnen von uns, möchtest du mit meinem Geist gesegnet werden und in einer Gemeinde mitarbeiten? Und dann ist da vielleicht einer oder eine, die sagt, ja, das mache ich, Aber dann kommen irgendwann mal Zweifel. Kann ich das überhaupt? Kann ich vorne im Gottesdienst als Lektor vor Menschen sprechen? Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich habe zwei linke Hände für Abwasch. Kann ich das überhaupt? Oder den Büchertisch. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich sage vielleicht ein Ja und dann sage ich irgendwann mal vielleicht ein Nein. Gut, meine Aufgaben in der Gemeinde in Leer habe ich immer auf Zeit begrenzt. Das heißt, ich war, glaube ich, 21 Jahre in der Sonntagsschule tätig. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Ich war mal im Kollektendienst. Ich habe immer alles so ein bisschen zeitlich eingegrenzt. Aber ich habe aber auch Dinge von mir so erfahren, wo ich manchmal auch sage, Herr, was soll das jetzt? Gerade als ich vor etlichen Jahren, 12, 13 Jahren, den Ruf zum Predigen bekommen habe vom Herrn. Da gab es schon oft mal, wo ich lieber Nein sagen möchte. Aber der Herr hat mir immer wieder geholfen. Das ist das Wichtigste, dass er uns in diesen schwierigen Zeiten, wo wir manchmal vielleicht zweifeln, uns immer wieder in die rechte Spur bringt. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die noch schlimmer sind, wo Menschen durch irgendeine Kritik oder durch einen heftigen Wind in der Gemeinde eventuell sogar die Gemeinde verlassen. Das gibt es alles. Aber das sind Dinge, die nicht unbedingt hier behandelt werden müssen. Es gibt also viele Beispiele, die hier genannt werden können. Ich kann hier nur empfehlen, wie ich das vorhin auch sagte, dass man dieses Thema im Haus- und Bibelkreis einmal bespricht. Einfach offen sein für das, was der Geist euch dann zeigt. Und dieses Gleichnis ist so umfangreich, dass ich hier auch nicht alles sagen könnte. Letztendlich möchte Jesus mit diesem Gleichnis dafür sensibilisieren, ob wir in unseren Aufgaben, die wir in der Gemeinde oder sonst wo nachgehen, Jesus orientiert ist. Das Gleichnis soll nicht abschrecken. Es soll uns daran erinnern, ob unser Blick in unserem Alltag immer auf Jesus gerichtet ist. Kommen wir nochmal zum Gleichnis. Im Gleichnis von den ungleichen Söhnen spiegelt der erste Sohn diejenigen wider, die Jesus bis heute ablehnen. Sie haben sich für ein Leben ohne Gott entschieden. Umso mehr freut sich der Vater im Himmel, wenn Menschen zu ihm zurückkehren. Sie bereuen ihre Abwendung zu Gott und bitten bei ihm um Vergebung. Dies macht auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn sehr deutlich. Die Bibel hält uns ein Beispiel vor Augen, was es mit der Buße, das ist ein schweres Wort, finde ich, von der Johannes hier spricht, eigentlich auf sich hat. Und hier darf der Oberzöllner Zachäus genannt werden, der hier ein tolles Beispiel dafür ist. Ein Mann, der sein Vermögen nicht nur mit ehrlichem Geld verdient hat. Nachdem Zachäus Jesus in sein Herz ließ, änderte sich seine Lebenseinstellung. Er gab freiwillig die Hälfte von seinem Besitz den Armen. Und wen er betrogen hatte, erstattete er es vierfach. Auch heute lesen und höre ich von Menschen, die ein persönliches Erlebnis mit Jesus haben. Und dieses Erlebnis hat ihr Leben zum Positiven verändert. Ich möchte hier noch ein Beispiel geben. Vielleicht kennt ihr noch den Namen Joachim Scharwächter. Es gab mal Bücher darüber und Vorträge. Vielleicht ist das dem einen noch ein Begriff. Vor einigen Jahrzehnten war er in einschlägigen Kreisen der Unterwelt unter dem Namen Holländer Joe bekannt. Also er hat damals in Holland auch gelebt, ein Deutscher, der in Holland gelebt hat. Und man sagte, über ihren Zuhälterei, Schlägerei und Alkoholmissbrauch machten ihn zum unbequemsten Zeitgenossen seiner Zeit. Im Knast beginnt seine Lebenswende und er bekehrte sich zu Jesus. Man sagt über ihn, aus dem Holländer Joe wurde der Halleluja Joe, aus dem Ganoven ein Evangelist. Das ist eine von vielen Lebenszeugnissen, die mir unter die Haut gehen. Da sind Menschen, die von einem auf den anderen Tag sich zu Jesus bekennen. Ihre Lebensausrichtung wendet sich um 180 Grad. Hätten die hohen Priester und Schriftgelehrten damals diese 180-Grad-Wendung hinbekommen, dann wäre Jesu Rede bestimmt wohlwollender ausgefallen. Vertrauen wir heute als Gemeinde Jesu darauf, dass der Heilige Geist uns allen Weisheit schenkt, dass unser Ja zu Jesus für immer Bestand haben wird und dass unser Blick auf Jesus nicht getrübt wird. Das wünsche ich mir für euch, für mich, für unsere Gemeinde, für die Gemeinde Jesu.